Auf der Reise Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Gerade bei beim Coming Out ist es ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar nachvollziehbar. Egal, ob es jetzt ein Jugendlicher ist, der Angst hat, sich bei seinen Freunden oder seinen Eltern zu outen, weil er Angst hat, rauszufliegen oder abgelehnt zu werden.
Heute Coming Out zu dir selbst. Warum Integrität keine sexuelle Orientierung kennt.
Herzlich willkommen zum heutigen Podcast Integrität ist meine Superpower. Bei mir ist Michael Kensi und Michael ist Coming-Out-Coach. Man glaubt es nicht, aber in unserer heutigen Zeit braucht es immer noch einen Coming-Out-Coach. Und was Coming-Out mit Integrität zu tun hat, da ist eigentlich schon direkt die Brücke, die wir schlagen können. Michael, schön bist du da.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Freut mich.
Michael, wir haben schon im Vorgespräch so kurz gesagt, ja, Coming Out und Integrität hat eine ganze Menge miteinander zu tun. Erzähl doch mal, wie deine Erfahrung diesbezüglich ist.
Ja, also Integrität, das bedeutet ja auch so ein bisschen nach seinen eigenen Werten leben oder ja, sein authentisches Ich leben. Und wer noch nicht sein Coming Out hatte, ja, da kann ich mich zum Beispiel auch an meine Zeit davor erinnern, da ist man auch nicht wirklich in seiner Integrität. Ja, das ist, man ist immer irgendwie blockiert, man verstellt sich irgendwie immer und das Ganze teilweise auch sogar unbewusst, also noch nicht mal bewusst. Aber das ist so, als ob man das Leben mit so einem schweren Rucksack rumträgt, ja, und irgendwie immer gehemmt ist, blockiert ist und ständig irgendwie auf der Hut sein muss. Und das ist ja so ein bisschen so das Gegenteil von Integrität, ne?
Kann man sagen. Und du hast ja gerade schon angetönt, dass du also aus eigener Erfahrung sprichst, weil du warst jetzt auch nicht derjenige, der direkt mit 16 schon sein Coming Out hat. Magst du uns mal deine Geschichte erzählen und was die mit Integrität zu tun hatte?
Ja, gerne. Also, mein Coming Out als Jugendlicher, mir war das gar nicht so bewusst. Also, klar, im Nachhinein, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann war das immer schon da. Aber ich habe es damals einfach nicht gesehen oder nicht sehen wollen. Ich hatte mein Coming Out erst mit Mitte 20. Ich glaube, ich war 26, wenn ich mich erinnere. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Und es war nicht so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo keine Homosexualität geduldet wurde, sondern das klassische Problem war, es wurde einfach nicht drüber geredet. Ja, das heißt, ich bin nicht damit in Berührung gekommen. Ich wusste davon nichts. Ich habe gelernt in der Beziehung, naja, es gibt halt Mann und Frau und das ist halt eben die Beziehung. Ja. Und das Einzige, was ich dann mal irgendwann in der Schule gelernt habe über Schwule, ist ja, ist ein Schimpfwort. Und da war mir schon irgendwie klar, okay, also durfte ich das auf keinen Fall sein. Ja. Also hat meine psychische und mein Unterbewusstsein wahrscheinlich irgendwie daraus gemacht, okay, dann drängen wir das mal zurück. Aber es war schon irgendwie immer da, aber irgendwie, es ist nie bei mir so an die Oberfläche gekommen, dass es ganz bewusst wurde. Aber es hat mich auch irgendwie gehemmt. Ja? Also das muss ich auch irgendwie schon sagen. Ja? Ich habe auf der einen Seite immer Jungs hinterher geguckt, aber ich konnte damit nichts anfangen. Aber hab ich versucht, zwanghaft für Mädchen zu interessieren und das hat nicht funktioniert. Und das war irgendwie immer, es hat sich nicht stimmig angefühlt, aber ich wusste nicht, was es war. Und das war irgendwie das ist so ein ganz, ganz fieses Gefühl, wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist falsch. Und am Ende des Tages habe ich auch geglaubt, ich sei falsch, aber ich konnte das nicht greifen. Und der Klickmoment, der kam tatsächlich erst später, nochmal nach meinem Studium. Ich bin nach Köln gezogen und hier hat es dann wirklich erst Klick gemacht. Ja? Und da muss ich sagen, es war schon eine Erleichterung, aber irgendwie auch, klar, so ein bisschen so, ach, was wäre gewesen, hätte ich das doch früher gemacht.
Ich glaube, wo du jetzt gerade erzählt hast, dass das eigentlich eine wunderbare Geschichte ist oder dass jeder Mensch eigentlich sein Coming Out haben muss, nämlich das Coming Out zu sich selber.
Ja.
Ja, weil letztendlich ist das Coming Out zu seinem Schwulsein oder seinem Lesbischsein oder was auch immer zu stehen, nichts anderes als das Coming Out, man selbst zu sein. Und das ist mir jetzt gerade, wo du das erzählt hast, so wunderbar eingefallen. Also von daher kann das eine wunderbare Metapher sein, das Coming Out, als was ein Schwule und Lesben halt haben, für jeden anderen Menschen eigentlich auch, dass er auch sein Coming Out haben müsste oder sollte oder könnte. Weil was ist denn passiert, als du dann nachher zu dir gestanden bist, zu deiner Sexualität, zu deinen Bedürfnissen, zu deinem wahren Selbst?
Also für mich wurde das Leben auf jeden Fall leichter. Ja. Bei mir war es halt eben auch so, als mir das dann klar wurde, da war mir auch klar, okay, ich möchte das auch nicht verstecken. Ja. Das heißt, ich bin dann auch tatsächlich zu meinen Eltern gegangen, meinen Schwestern und auch Freunden. War natürlich trotzdem eine Riesenüberwindung, aber auch jedes Mal eine enorme Erleichterung, dass ich da eben keine Ablehnung erfahren habe. Ich weiß auch, dass es natürlich nicht immer so ist, ja, dass ich da auch schon großes Glück gehabt habe. Aber ich wollte mich einfach nicht mehr verstecken. Nach 25, 26 Jahren, so, wie man so schön sagt, im Schrank leben, der ziemlich eng wurde, ja, war das halt schon ein Wunsch von mir und das hat mir auch sehr, sehr gut getan. Und ich glaube, das stimmt, was du sagst. Also ich glaube, jeder hat in irgendeiner Art und Weise Coming Out, weil ich glaube, die meisten leben nicht die Authentizität oder das selbst, was sie wirklich sind. Jeder spielt ja irgendwo eine Rolle, weil er es gelernt hat durch Erziehung oder auch durch Gesellschaft. Ich glaube, jeder hat zumindest so ein bisschen so dieses innere Gefühl, eigentlich bin ich jemand anders, aber ich kann mich nicht überall so zeigen, wie ich bin. Von daher passt das, glaube ich, tatsächlich ganz gut, dass jeder, dass man das nicht nur auf die Sexualität beziehen muss, ja.
Ja, und wie du sagst, also natürlich haben wir all unsere Rollen. Das heißt aber nicht, dass wir, deswegen müssen wir nicht unbedingt nicht integer sein. Das würde ich jetzt, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber wir haben verschiedene Rollen, die Erwartungshaltung, die kann man mit sich selber im Einklang bringen. Kann eben auch sein, dass sie total vorbeilaufen an dem, was einen wirklich selbst ausmacht. Und da besteht dann die große Gefahr. Und ich glaube, dass es Problem wirklich, ja, die meisten Menschen haben, dass sie diesen Schritt für sich selber einzustehen nicht tun. Viele werden einfach gelebt, Dinge verselbstständigt. Man hat eine Beziehung, man hat einen Job, dann heiratet man, dann kriegt man vielleicht Kinder, ja, dann baut man ein Haus und dann kommt das zweite Auto und das dritte Kind und ne. Und so verselbstständigen sich die Dinge. Und ehe man sich's versieht, ist man in einer Rolle drin, die man vorher freiwillig nie gewählt hätte.
Genau, richtig, ja. Und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz guter Anschlusspunkt. Bei mir zum Coming-out-Coaching kommen ja vor allen Dingen auch Menschen, die genau in diesem Stadium sind. Ja, sie sind verheiratet, haben meistens tatsächlich Kind, vielleicht irgendwie Eigentum, Karriere ist irgendwie läuft. Und dann merken sie, so, jetzt habe ich quasi alle Boxen gecheckt, die das Leben oder die Gesellschaft vorgibt. Warum bin ich nicht glücklich? Warum fehlt mir immer noch irgendwas? Ja, und dann werden sie dann doch mal irgendwann auf sich selbst zurückgeworfen, um das zu merken, so, oh, irgendwas ist da, das habe ich die ganze Zeit eben dann doch nicht gelebt. Ja, und das kommt
Ja.
dann wirklich mit voller Wucht halt raus.
Und wie alt sind die Leute dann so? Also, das sind die schon 30, 40 oder?
Also das ist ganz unterschiedlich. Klar, natürlich die, die jetzt schon verheiratet sind und Kinder haben, die sind in der Regel über 40, mal über 50. Ja, also teilweise haben die auch schon erwachsene Kinder. Ja. Aber klar, es gibt natürlich auch ich sag mal, die Kinderlosen, die vielleicht erstmal nur eine Ehe haben, ja, und zu einer Frau und dann irgendwie merken, so, irgendwie macht mich das nicht glücklich, obwohl ich doch eigentlich dachte, dass das ist das, was alle von mir erwarten. Ja, und ich dachte, ich will das auch und jetzt habe ich es halt irgendwie erreicht, aber irgendwie passt es halt irgendwie doch nicht. Ne?
Schön, wie du das sagst, nämlich dieses Ich dachte, ich will das auch. Ich glaube, das ist der größte Integritätskiller, dieses Ich dachte, ich wollte das auch. Dass dieses also an seiner inneren Stimme vorbeihören. Und wir hatten im Vorgespräch kurz über das Thema Spiritual Bypassing gesprochen.
Ja.
Ja, also hier gibt's auch so eine Art von Bypassing, nämlich dass man an seinem eigenen Leben vorbei drumherum lebt, weil man denkt, irgendwelche Rollen erfüllen zu müssen. Was sagst du denn den Leuten, wenn die so zu dir kommen? Und wir nehmen das jetzt wirklich mal immer als Äquivalent zu einem normalen Coming Out. Also zu einem Coming Out, das jeder eigentlich haben müsste. Hetero, bi, was auch immer. Dieses Coming Out. Ich glaube, das Thema ist wirklich das Gleiche.
Ja, also ich glaube auch schon. Ich meine, das ist, wie du sagtest, ne, es geht ja vor allen Dingen um die Rollen, die wir spielen, die uns aber nicht gut tun, weil wir die Rolle spielen, um vielleicht uns irgendwo hinein zu zwängen, um uns anzupassen. Ja, also ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz immer, klar, wir können nicht ohne Rollen auskommen, das ist ganz normal. Und wenn mir meine Rolle, die ich spiele, gefällt, ja, oder ich etwas Positives sehe, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber wenn ich eine Rolle spiele für andere, obwohl die es gar nicht möchte, dann ist es, glaube ich, problematisch. Ja? Und da ist dann eben beim Coming Out, ich spiele eine Rolle, damit vielleicht andere nicht sehen, wie ich wirklich bin, aber im Endeffekt geht es darum, damit ich selber nicht sehe, wie ich wirklich bin. Das ist ein Verstecken vor sich selbst. Das kann ich auch zu 100% bestätigen, dass ich da vor mir selber weggelaufen bin, obwohl die Anzeichen, die waren ja sehr, sehr deutlich da, sei es irgendwie Vorstellungen, Tagträume. Und jetzt im Endeffekt denke ich mir, wie konnte ich das denn nicht gesehen haben? Aber ja, das ist die Psyche, die ist halt ein großer Schutzmechanismus. Und das ist halt auch etwas, das kommt eigentlich fast immer dann in solchen Coaching-Sessions, dass die meisten sagen so, jetzt, wo ich es weiß, ne, ich bin nicht zu alt, ja, bin ich nicht zu alt für ein Coming Out oder was wäre gewesen, hätte ich mich früher geoutet. Und ja, es ist halt verständlich, dass man sich darüber Gedanken macht. Und ich sage dann immer ja, aber im Endeffekt ist die Psyche doch schlauer als wir und ich glaube, die hat schon einen guten Grund, uns zu schützen, weil es ist ja nicht gesagt, dass unser Leben besser verlaufen wäre, wenn wir uns früher geoutet hätten. Ja.
Das ist immer dieses beliebte, was wäre, wenn, das
Genau.
wissen alle nicht. Und wenn ich so auf mein Leben zurückblicke, dann denke ich auch manchmal, oh, das war eine Situation, die damals ganz furchtbar war, wo ich aber weiß, dass im Nachhinein ganz tolle Sachen daraus entstanden sind. Ja. Also ein simples Beispiel, ich bin mal betrogen worden und habe irgendwann nachher eine Anti-Betrug-Kampagne daraus entwickelt und ein Buch zum Thema geschrieben. Also hätte ich nicht gemacht, wenn
Schön.
ich nicht die Erfahrung gehabt hätte wahrscheinlich. Und deswegen ist das immer so eine haarige Sache. Aber du hast eben gesagt, und das ist, glaube ich, das, wo dieser Zweifel, dass irgendetwas nicht stimmt. Was ist denn, was die Leute da merken? Also, das ist ja auch das, was manche Leute zur Spiritualität bringt, zum Beispiel. Weil sie merken, irgendwas stimmt nicht, irgendwas möchte ich anders machen, irgendetwas fehlt in meinem Leben. Und dann passiert diese Reise, spirituelle Reise kann dann passieren, und die sollte ja im Idealfall auch zu einem selber führen, ja, im Idealfall. Aber im Endeffekt führt sie einen oft tatsächlich weg von sich selber, meiner Erfahrung nach, über meine beiden, drei Kongresse hinweg, wo ich mit vielen Leuten gesprochen habe. Was sagst du den Leuten oder mit welchem Gefühl kommen die nochmal auf
Ja,
dich?
das Gefühl ist eigentlich, die meisten berichten, das Gefühl ist eigentlich immer da, dass irgendetwas nicht stimmt, irgendetwas fehlt. Nur die meisten glauben dann, ah ja, aber ich muss ja noch nur noch das erreichen oder ich muss mich nur noch in die Richtung entwickeln, dann wird das schon vorbeigehen. Das heißt, die haben immer diese berühmte Karotte vor der Nase, wo die denken so, ja, das wird sich schon irgendwann legen, bis sie dann irgendwann zu dem Punkt kommen, wo sie irgendwann für sich selber merken, das Gefühl geht nicht weg, ja, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas anderes ist. Andere haben vielleicht ein ganz anderes Erlebnis, dass sie tatsächlich dann irgendwie sich wirklich in einen anderen Mann oder eine andere Frau, je nachdem, lesbisch oder schwul, verlieben, und denen das zu dem Zeitpunkt das erstmal wirklich bewusst wird, verdammt, ich bin ja verknallt in das gleiche Geschlecht, aber das darf ja eigentlich gar nicht sein. Und das kommt dann immer auch meistens schon nochmal mit so einer richtigen Krise einher, ja, je nachdem, in welchem Alter das passiert, wobei eigentlich ist es immer eine Identitätskrise in dem Moment, wo man es halt erlebt. Ja. Und ich sage denen dann halt immer, eine Identitätskrise, ja, ist eigentlich was Gutes, auch wenn es sich in dem Moment, wo man halt drin ist, überhaupt nicht so anfühlt. Aber wenn man da sich rausgearbeitet hat, dann ist man so unfassbar viel stärker und dann hat man zum Beispiel auch vielen Menschen, die nicht da durchgegangen sind, halt auch einiges voraus in Sachen Lebenserfahrung.
Lebenserfahrung und auch Resilienz, ganz klar.
Ja,
Ja. Also,
genau.
wenn man sich gegen seine Umwelt behaupten muss, dann wird man einfach auch stärker. Wir sprachen letztens mit einem Freund, sprach ich drüber, weil ich sagte, du bist manchmal so unbeholfen, und der ist schon 61. Und sagte, ja, komisch, ne? Sein jüngerer Bruder, den hätten die Eltern gar keine Zeit gehabt, sich um den zu kümmern. Der sei viel selbstständiger, der könne alles organisieren. Aber er sei so umsorgt worden, und er hätte das irgendwie gar nicht richtig gelernt. Und das fand ich auch total lustig, dass man eben Kinder, wenn man sie sich selber überlässt, sie zum Teil stärker werden, als wenn man sie so helikoptermäßig so versucht zu umsorgen und denen alles aus dem Weg zu räumen, sowieso. Ne? Da kann ja keine Selbstständigkeit draus erwachsen.
Nee, das sind ja vor allem die, man sagt ja vor allen Dingen immer ganz oft, dass so Nachzüglerkinder, vielleicht irgendwie auch Wunschkinder von noch Elternpärchen, die werden dann sehr, sehr umsorgt, genau, aber die lernen dann halt nicht, dass es auch Grenzen gibt. Und das sind halt die Menschen, die kommen im Leben später schwer zurecht, weil wenn die dann zum Beispiel auch, also ins Berufsleben eintreten, die haben noch nicht gelernt, dass die nicht alles bekommen, was sie wollen. Und das kann dann sehr, sehr viel Konflikt
Ja,
hervorbringen.
und wissen nicht, wie man Probleme aus dem Weg räumt,
Ja,
weil sie immer
genau.
jemanden hatten, der das für sie gemacht hat. Ja?
Genau.
So, also, das nagende Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt, dass ich irgendwie im falschen Film hier bin, im falschen Leben, könnte man zum Teil auch sagen, weil sich die Rollen eben zu verselbstständigt haben. Also dieses Gefühl sollte immer als Anlass genommen werden, unabhängig, ob das jetzt schwul, lesbisch oder heterosexuell ist, dass das irgendwas im Leben nicht stimmt, dass es eben eine Weiterentwicklung gibt. Und diese Erschütterung, wie du gerade gesagt hast, das ist ein guter Punkt, wenn man nämlich diese Identitätskrise hat, weil von da aus keine Veränderung ausgehen. Da kann man nochmal einen Wandel machen. Aber was ist denn der Unterschied zwischen einer einfachen Midlife-Crisis und so einer Identitätskrise? Oder ist das das Gleiche? Ich meine, bei dir sind es jetzt konkrete Fälle, ne? Also.
Genau, also die Midlife-Crisis, die muss ja nicht zwangsläufig jeder haben, ja. Es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, wie glücklich und zufrieden ist jemand mit seinem Leben oder wie sehr, aber irgendwann kommt ja dann diese typische Entwicklung, wenn zum Beispiel die Kinder aus dem Haus sind, ne? Man hat in der Karriere irgendwie alles erreicht, es geht vielleicht nicht mehr nach oben, so. Und dann heißt es so, dann kommt ja zwangsläufig die Frage, und was kommt jetzt noch? Weil wir Menschen, wir sind ja auch auf Wachstum ausgelegt. Das ist ja unsere Natur. Und wenn dann so die Idee kommt, aber jetzt habe ich Kinder großgezogen, ich habe vielleicht schon ein Haus, jetzt habe ich irgendwie eine Karrierestufe erreicht, wo es nicht mehr weitergeht, da geht es ja jetzt nicht mehr weiter. Und dann fallen die meisten halt in eine Krise, entweder weil sie glauben, es geht nicht mehr weiter, oder auch weil hier der Gedanke kommt, vielleicht wollte ich ja was ganz anderes machen. Vielleicht, ja, also auch hier ein typisches Beispiel sind ja immer die Kinder, die zum Beispiel Betriebe von ihren Eltern übernehmen, weil man das früher vielleicht so gemacht hat, obwohl die das vielleicht gar nicht wollten. Ja, und dann irgendwann, die machen es einfach, weil es wurde von denen erwartet, sie haben es nicht hinterfragt. Und dann kommt dann noch irgendwann mal so die Idee, aber ich wollte doch früher was ganz anderes machen. Und wenn dann gleichzeitig der Gedanke kommt, aber jetzt ist es ja zu spät, dann kann das in eine Krise münden, ne?
Ja, oder wenn man einfach nicht weiß, was man anderes machen will, weil man so lange eigenen Erwa oder fremden Erwartungshaltungen, die man internalisiert hat, also wo man geglaubt hat, ja, das will ich auch, so gelebt hat. Und da setzt ja dann dieser psychologische Mechanismus der kognitiven Dissonanz ein. Je länger man irgendwas schon gemacht hat, desto tiefer das eingegraben ist, desto mehr muss es auch verteidigt werden, dass man es weitermacht. Ja? Sonst würde man ja das Ganze, was man vorher gemacht hat, auch entwerten. Deswegen Ausstieg aus Sekten, total schwierig, wenn wir schon sehr lange dabei sind. Und die Erkenntnis über eine neue sexuelle Identität hat man ja auch schon eine Weile mit sich rumgeschleppt, eine bestimmte sexuelle Identität. Und da aus der Rolle dann rauszukommen und zu sagen, ja, ich bin eigentlich ganz anders, das ist schon ein Kraftakt, oder?
Das ist ein Riesenkraftakt. Und das Grundproblem, was dahinter steckt, ist eigentlich immer das Gleiche. Es geht nämlich eigentlich immer nur um die Erwartungen der anderen. Ja? Es gibt so ein Individualpsychologen Alfred Adler, der war, glaube ich, Schüler von Freud, der hatte mal gesagt, alle Probleme sind zwischenmenschliche Probleme, hat er gesagt. Ja, das heißt, eigentlich kann man das immer darauf runterbrechen, weil kann man sich einfach die Frage stellen, hätte ich das Problem, was ich gerade habe, noch, wenn es keinen anderen Menschen auf der Welt gibt? Und die Antwort wird meistens sein, wahrscheinlich nicht. Ja. Also es geht ganz viel um Erwartungen. Ne? Was denken die anderen? Ja, und das ist halt eben, das ist durch unsere Gesellschaft über Generationen so weitergetragen und uns eingetrichtert worden. Das ist so tief drin, selbst wenn uns das bewusst ist, dass wir uns schwer davon lösen können, zu sagen, so ja, aber eigentlich sollte ich doch drauf scheißen, was andere von mir denken. Aber so einfach ist das dann doch nicht, weil unterbewusst machen wir es halt trotzdem. Ne?
Ja, genau. Und vor allen Dingen interessanterweise, dass man sich um die Meinung von Leuten schert, die man eigentlich gar nicht mag. Oder,
Ja.
ne, die man, dem, den, die einen, die dadurch noch eine ganze Menge Macht über einen haben. Also ich komme ja, habe ja lange auch im Land gelebt, in einem Dorf mit 1000 Einwohnern. Ja, da gab es ja sowas wie soziale Kontrolle. Da wusste man immer, wann kommt, also die Nachbarn wussten immer genau, wann bin ich abends nach Hause gekommen und das war halt so, ne? Und das ist dann auch, kann eben zum Problem werden, dass man so in eine Rolle reingedrängt wird, in einem sozialen Gefüge, dass man sich gar nicht mehr daraus befreien kann oder meint, vermeintlich nicht, sich daraus befreien zu können.
Genau, das ist tatsächlich immer nur diese subjektive Wahrnehmung. Das Grundgefühl, was ja hinter allem steckt, ist immer Angst. Ja? Und das, gerade beim Coming Out, das ist ja, glaube ich, ganz, ganz, ganz klar nachvollziehbar. Egal, ob es jetzt ein Jugendlicher ist, der Angst hat, sich bei seinen Freunden oder seinen Eltern zu outen, weil er Angst hat, rauszufliegen oder abgelehnt zu werden, oder halt eben, ich sag mal, die Erwachsenen, die schon verheiratet sind mit Kindern, was sie denken, so, okay, jetzt zerstöre ich hier eine Familie, das sind ja wirklich Ängste. Ja, das ist immer, Angst ist immer das Grundgefühl, und das nährt halt eben auch diese Vermeidungsstrategie, die die halt mit sich rumschleppen. Und bei mir war das ja genau dasselbe. Ich hatte ja auch dann diese Szenarien, aber wenn ich mich jetzt oute, ne, was passiert dann hier und da und dort? Am Ende des Tages passiert halt gar nichts, ja. So, und also gar nichts im Sinne von, was ist das Schlimmste, was man passieren kann? Ja, natürlich, ich sag mal, ein Jugendlicher, der von zu Hause ausgestoßen wird, also rausfliegt, das ist natürlich schon katastrophal. Der darf natürlich ich sag mal, auf seine Angst hören als Vorsorge. Aber bei den meisten erwachsenen Menschen ist die Angst einfach ein automatischer Mechanismus, der nicht mehr hinterfragt wird. Oder selbst
Nein.
wenn er hinterfragt wird, genau.
Ja.
Einfach da und dann. Und ich habe es noch kein Mal erlebt im Coaching, dass ein Coming-out schief gegangen ist. Ja.
Ja, schön. Schön zu wissen, und trotzdem kann es passieren, weil ich denke, auch heute gibt es das noch. Ich habe gerade die Tage noch einen Film gesehen über die 90er Jahre, die AIDS-Zeit, wo das Thema Homosexualität in England auch noch ein anderes war, wo Leute wirklich noch rausgeflogen sind von zu Hause, wenn sie schwul geoutet haben. Aber das kann heute auch noch immer passieren, ja? Je nachdem, welchen Kreisen man aufwächst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Und es klingt so simpel zu sagen, naja, wenn die Leute dich halt nicht als Schwuler oder Lesbe oder mögen, oder einfach als Hetero, wenn du einfach du selber bist, wenn die dich dann nicht mehr mögen, dann haben sie dich vorher auch nicht gemocht, dann haben sie nur das Bild, was sie von dir hatten, gemocht. Ja, das klingt zwar sehr einfach, aber trifft es natürlich auf den Kopf, ja, den Nagel auf den Kopf, denn die meisten Menschen sind ja mehr oder weniger, haben ein Bild von jemandem und sind in dieses Bild oder lieben dieses Bild mehr als die Person tatsächlich, die tatsächliche Person, oder?
Ja, genau, es geht ja gar nicht anders. Wir können ja von unserem Standpunkt aus niemals wissen, wie ein anderer Mensch wirklich ist. Wir können ja immer nur uns ein Bild, eine innere Repräsentation von einem Menschen schaffen. Und da ist unser Verstand ziemlich clever, weil wir haben ja nur einen Bruchteil an Informationen über diese Person, aber der Verstand, der füllt irgendwie alles, was fehlt, irgendwie automatisch aus und dann haben wir irgendwie das Gefühl, wir kennen den anderen Menschen, aber das
Genau.
stimmt halt
Ja.
gar nicht. Ne? Und das ist halt irgendwie so auch so ein Trugschluss und das ist halt eben, deswegen sagt man ja auch eben, jeder andere Mensch ist halt eben Projektionsfläche des eigenen Denkens. Ja? Daher kommt das ja auch einfach.
Ich muss gerade lachen, weil das ist natürlich so der Standardklassiker. Die Landkarte ist nicht das Gelände, das so
Ja, genau.
NLP-Slang, Jargon. Und da gibt es so eine nette Geschichte. Kommt ein Mann zu Picasso und zieht ein Foto aus der Tasche und sagt, das ist meine Frau. Und daraufhin sagt Picasso, ein bisschen klein, ein bisschen flach.
Ja, aber genau, das trifft es halt eben auch. Ne? Also genau, wir können ja immer auch, das trifft ja nicht nur auf die Menschen zu, auch so, wie wir die Welt sehen. Die Welt ist ja so gar nicht, sondern es ist einfach nur, wie wir sie durch unsere Brille, unserer Prägungen sehen. Und da spielt halt eben Angst eine Riesenrolle, ja, weil das ist halt eben in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten, Jahrtausenden so gelebt, dass durch Angst werden halt die Menschen halt kontrolliert und wir nehmen das halt eben halt auch an und geben das dann eben auch weiter an unsere Kinder und deswegen ist Angst halt diese so vorherrschende Emotion bei uns. Und wenn du das, was du gerade sagst, das stimmt ja. Wenn man dann das Ganze mal von außen rational betrachtet, die Coming-out-Angst, sage ich jetzt mal, dann wird man jede Angst bis auf die Grundlagen zerlegen können, dass da eigentlich nichts hintersteckt, ja. Aber das zu wissen mit dem Kopf reicht nicht aus, weil am Ende des Tages ist es immer noch diese Emotion, die halt so überwältigend ist, ja, die das Ganze so echt wirken lässt. Ja. Und da geht es halt dann zum Beispiel auch im Coaching nicht nur darum, das Ganze, ich sag mal, logisch auseinanderzunehmen, so was ist das Schlimmste, was passieren kann, sondern auch so, okay, und was machst du mit der Emotion? Weil die wird ja trotzdem da sein, auch wenn du vom Verstand her weißt, da wird nichts passieren, so war das bei mir auch. Ich wusste ganz genau, meine Eltern, da wird nichts Schlimmes passieren, aber ich hatte trotzdem, ne, sprichwörtlich die Hosen voll. Ja, die Angst war trotzdem da. Und da geht es halt eben auch, einen Umgang damit zu erlernen, okay, wie kann ich denn, wenn wir beim Thema Integrität, wie kann ich denn so handeln, wie ich möchte und Angst haben? Ja, also die Angst mitnehmen. Und das ist halt eben auch Teil, was man halt in solchen Coachings lernen kann.
Ja, da kommt mir gerade, ich habe ein Buch gelesen von der Pema Chödrön, wenn alles auseinanderbricht, heißt das Buch. Und da gibt es eine Szene, da soll jemand sich mit der Angst muss er kämpfen. Also dann sein Meister sagt, er muss mit der Angst kämpfen. Und dann fragt er, aber Meister, wie gehst du mit der Angst um? Und dann sagt er, I agree. Also ich nehme sie an.
Genau,
Ich
genau.
nehme sie an, und das ist die einzige Art, wie man mit der Angst umgehen kann. Man darf sie nicht versuchen wegzulegen. Allerdings ist mir nämlich eben, wo du sprachst, noch eingefallen, wir hatten im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen. Das große Problem ist natürlich, wenn ich dieses Coming Out habe, oder, also wir nehmen Coming Out jetzt wirklich mal als Begriff für das zu sich selber finden,
Ja.
unabhängig von der sexuellen Identität, dass wir alle Beziehungsprobleme haben, Beziehungstraumata haben, und dass wir alle von dieser Seite kommen, gar nicht wissen, wie eine bedingungslose Liebe wirklich funktioniert, weil wir sie alle nicht erlebt haben. Weil wir alle Beziehungstraumata haben. Und da sagen hier alle Therapeuten, mit denen ich spreche, sagen 99,9% haben das. Also ist die wenigsten, die einen oder anderen haben es vielleicht mit der Zeit geheilt, aber die meisten Leute haben das, sind so angelegt. Und wenn man eben genau diese Probleme hat, dass man eben an einem Wendepunkt in seinem Leben steht, aber nicht traut sich, das auszuleben, weil man eben Angst hat vor Ablehnung im Umfeld, dann ist ein gutes Zeichen dafür, dass dieses Beziehungstrauma noch immer aktiv ist und dass man vielleicht auch an diesem Beziehungstrauma mal arbeiten kann, bevor man überhaupt an dem anderen Thema rankommt, oder?
Ja, also ich bin auch bei dir. Ich glaube auch, dass wir fast alle beziehungstraumatisiert sind, ja, bindungstraumatisiert. Das bleibt auch, glaube ich, gar nicht aus in der Art und Weise. Gerade wir Deutschen, wir schleppen ja auch immer noch so ein Generationentrauma aus dem Zweiten Weltkrieg mit, ja, was unsere Eltern uns weitergegeben haben und so weiter und so fort.
Hat man beim Ersten Weltkrieg.
Ja, oder Ersten Weltkrieg, genau. Und das merke ich zum Beispiel auch an Menschen, die selber, ich sag mal, Symptome von solchen komplexen Traumata haben, die sie aber selber sagen, aber ich habe nie eine schlimme Kindheit gehabt oder irgendwas und so. Und da merkt man erstmal, ja, aber das Thema wird halt auch irgendwie weitergegeben. Ne? Das fängt halt schon auch damit an, wenn zum Beispiel die Mutter traumatisiert ist, ja, durch, weiß nicht, vielleicht auch irgendwie cholerischen Vater oder sowas, ja, dann hat die ein dysreguliertes Nervensystem und wenn sie dann schwanger ist, dann wird dieses dysregulierte Nervensystem auch eine dysregulierende Funktion auf den Säugling haben im Bauch. Ne? Das heißt, man nimmt dann dieses Traumata schon mit in die Welt von dem ersten Tag an. Und deswegen glaube ich auch, dass wir fast alle davon betroffen sind. Das hattest du ja auch gesagt, Bindungstrauma oder Beziehungstrauma ist ganz, ganz schwer zu heilen, weil es halt so tief drin ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ganz häufig so konventionelle Psychotherapien gar nicht gut funktionieren, weil die basieren ja vor allen Dingen darauf, dass man halt irgendwie Gespräche führt. Ja, aber was ist, wenn du ein Trauma in dir trägst, bevor du die Sprache erlernt hast? Worüber willst du reden? Ja, das geht ja auch gar nicht. Ne? Oder wenn du gar nicht weißt, woher es kommt.
Dessen du dir auch gar nicht bewusst bist, ja. Also nur wir wissen halt aus der Erziehung und dass das eine der ersten Dinge, die ein Kind lernt, ist, dass es so zu sein hat, wie seine Eltern es gerne möchten. Ja, und das ist halt für einen Zweijährigen, da muss er Anpassungsarbeit leisten, ja, dass er sich das Wohlwollen seiner Eltern erhält. Und da kann er nicht hingehen und sagen, dann packe ich halt die Koffer und ziehe aus. Ne? Das geht halt mit 2, 3, 4, 5 nicht. Also muss er so sein, wie die Eltern ihn gerne hätten. Und damit verlässt er seine Integrität schon zum Teil. Und das ist die Frage, wie stark die Eltern das fördern, dass er seine Integrität verraten, das Kind seine Integrität verraten muss. Oder wie weit sie das Kind noch in seiner eigenen Identität stärken und sein lassen. Das gibt dem einen oder anderen Eltern, mag das gelingen, aber den meisten, die sich dessen auch gar nicht bewusst sind, wird das eben wahrscheinlich nicht gelingen, oder?
Nee, genau, das glaube ich halt auch, weil ich glaube, alle Eltern haben immer gute Absichten natürlich und die machen natürlich auch immer die Beziehung nur nach bestem Wissen und Gewissen. Und klar, keiner geht jetzt hin und sagt, ich schlage jetzt mein Kind, damit das später traumatisiert ist. So, aber trotzdem natürlich Schläge traumatisieren und selbst Kinder, die keine physische Gewalt erlebt haben, werden ja trotzdem durch, sei es emotionalen Entzug oder emotionale Erpressung, wie so schön ist. Liebesentzug ist ja auch ein ganz großes Thema, ne? Du kriegst nur meine Liebe, wenn du bist, wie ich dich möchte, ja. Und dann, Kinder sind sehr, sehr offen dafür und die lernen das halt extrem schnell. Und dann, klar, dann verbiegen die sich halt eben auch, ne? Und
Das ist
dann,
eine
ja, wird alles.
Anpassungsleistung, die sie erbringen müssen,
Genau.
weil sie überleben wollen. Das ist eine
Genau, und
Überlebensstrategie
das.
letztendlich. So, und wenn man das nicht erkennt, dass das eine Überlebensstrategie war, dann wird man die in seinem ganzen späteren Leben auch anwenden. Man wird sich immer dem beugen, was die Umwelt von einem möchte und seine eigenen Bedürfnisse zurückstellen, weil man eben daran denkt, dürfen nicht sein. Und irgendwann merkt man dann halt, ich bin doch in die falsche Richtung gelaufen und es ist irgendwie nicht mein Leben, das ich hier lebe oder so.
Genau. Und da spielt ja tatsächlich dieses Beziehungstrauma immer mit rein. Das muss ja noch nicht mal auf einer romantischen oder partnerschaftlichen Ebene sich im Ausdruck verleihen, sondern auch ganz normal im alltäglichen Leben mit Menschen, mit denen ich vielleicht gar nicht so viel Kontakt habe. Aber eines der Grundsymptome von diesen Beziehungstraumata ist ja, dass ich mich nicht traue, das auszusprechen, was mir gerade durch den Kopf geht, weil ich Angst habe. Wenn ich das sage, dann werde ich irgendwie abgelehnt oder was auch immer, werde ich bestraft dafür. Das heißt, da passiert schon dieses Verbiegen. Entweder ich sage etwas, was ich sagen möchte, nicht, ja, oder ich sage etwas ganz anderes, damit es halt gut klingt, ja. Und das heißt, dieses Verbiegen passiert im Alltag ja alltäglich, ja. Und das ist ja zum Beispiel schon ein Weg, und das ist jetzt auch wieder leichter gesagt als getan, aber ein Weg aus diesem Beziehungstraumata raus ist ja eben, den Mut zu haben, mal das auszusprechen, was einem durch den Kopf geht. Ja? Im Arbeitskontext kann man das ganz einfach sagen. Wenn ich zum Beispiel jemand bin, ich habe zum Beispiel Angst, andere um Hilfe zu bitten, weil ich irgendwie Angst habe, dass ich dann zur Last falle. Wenn ich dann einfach mal den Mut habe, zu fragen, ey, ich brauche Hilfe, aber ich habe Angst, dass ich dir zur Last falle, ist das wirklich so? Und die andere Person sagt, nee, ich helfe dir gerne, dann kann das schon mal zum Beispiel eine richtig korrigierende Beziehung sein. Das ist, ich sag mal, zu 80, 90% wird man dieses Erlebnis haben, das, was man befürchtet, wie der andere reagiert, trifft gar nicht zu, der andere reagiert sowieso ganz anders oder denkt was ganz anderes. Ja, wenn man da mal sich so ein bisschen angewöhnt, das mal ehrlich auszusprechen, dann kann man da schon ganz, ganz viel Anpassungsleistung, ich sag mal, auflösen.
Ja, und das ist genau das, wovon wir reden. Es geht um Integrität. Das heißt, wenn ich also den Mut habe, zu meiner Integrität zu stehen, integer zu sein, mir erst in erster Linie geht selber gegenüber zum Beispiel, dann kann sich mein Leben auf ganz andere Art und Weise auch entfalten, als ich mir das vielleicht je irgendwie vorgestellt habe, weil ich immer nur von schlechten oder von Horrorszenarien ausgegangen bin. Und positivere Entwicklungen gar nicht irgendwie ins Kalkül gezogen habe, weil das ja eben auch in unserer Gesellschaft, ja, so deutsch, ne, ja, ne, Vögel, die morgens pfeifen, holt abends die Katze und so, ne, und den Tag nicht vor dem Abend loben und besser nichts erwarten, sonst da. Und diese ganzen Mangelausdrücke
Dass die Arbeit dann
und
ist verloren.
Glaubenssätze,
Genau.
die wir haben, die uns eingetrichtert worden sind.
Genau, ja. Und das ist der erste Schritt ist ja, das überhaupt zu erkennen, dass man da irgendwie gefangen ist. Und das geht ja über dieses Gefühl, dass irgendetwas nicht passt, irgendwas nicht stimmt. Wenn man das Gefühl dann mal so sich darauf fokussiert und überlegt, okay, was stimmt denn nicht? Ne? Wo lebe ich denn nicht meine wahren Werte, meine Integrität und wo kann ich vielleicht tatsächlich mehr. Das ist wieder dieses Typische, wenn man es mit Verstand begriffen hat, heißt noch lange nicht, dass man es heilen kann. Ja? Da geht es halt immer noch dabei, Emotionen und Körper mitzunehmen. Das kann man aber alles lernen und in kleinen Schritten kann man sich so langsam, langsam vortasten. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe, es gibt einen ganz, ganz berühmten Mann, der hat ein Experiment gemacht, der hatte eine extreme Angststörung. Und der hat gesagt, der hat sich vorgenommen, jeden Tag eine ganz kleine Sache zu machen, vor der er Angst hat. Ja? So. Und hat es dann auch jeden Tag aufgeschrieben und ich glaube nach 100 Tagen oder ich weiß nicht wie lange, dass er den größten Teil seiner Angststörung überwunden. Ja? Und es waren halt irgendwie so kleine Dinge, wo am Anfang, weiß nicht, beim Der hat sich nicht mal getraut, zum Bäcker zu gehen, zum Beispiel. Ja, weil er gesagt hat, so Gott, nee, was sollen die Leute denken? Dann einfach sagen, heute gehe ich zum Bäcker und hole mir ein Brötchen, ne? Und so weiter. Und dann hat das immer so ein bisschen so gesteigert und das hat ganz gut funktioniert. Ja? Das heißt zum Beispiel, man muss dann jetzt nicht mit dem Brechhammer hingehen und sagen, so, okay, ich habe verstanden, ich habe Angst vor etwas, also mache ich das direkt, sondern man darf auch behutsam mit sich sein, sich langsam da rein entwickeln.
Ja, aber diese Ängste, die wir haben, es gibt ja diesen berühmten Zitat, was angeblich Ringelnatz gesagt hat, was aber gar nicht stimmt. Die größten Drachen, nee, Rilke wird das zugeschrieben, die größten Drachenängste bewahren unsere größten Schätze.
Ja.
Ja, hinter unseren größten Ängsten verbergen sich auch unsere größten Schätze, so sinngemäß. Und das hat natürlich schon was, ja, warum muss da irgendetwas, muss mir so eine Angst machen? Und die Angst ist ja eigentlich, aber ist nicht durch die Ablehnung von anderen, sondern die Angst ist eigentlich die eigene Ablehnung. Und da wollte ich zum Schluss auch so ein bisschen drauf hinaus. Ich glaube, wenn wir integer uns selber gegenüber sind, wir müssen noch gar nicht nach außen gehen. Wir müssen gar nicht mit jemand anderen unser Coming Out haben. Aber wenn wir uns im Inneren selber mal klar werden, wer und wie wir sind, und wenn wir damit in Einklang kommen, und wenn wir damit in Einverständnis kommen, dann ergibt sich meines Erachtens nach das Außenumfeld, dass das automatisch mit auf das einschwenkt. Das Problem entsteht nur, wenn ich in meinem Inneren wirklich noch in der totalen Ablehnung meiner selbst bin. Und von außen erwarte, dass die dann sagen, ja, das ist okay, mach kein Problem und na, na, na. Das, glaube ich, funktioniert dann eben nicht. Das heißt, und ich bin jetzt nicht einer, der sagt, wenn du das denkst, dann manifestiert sich das. Davon sprechen wir nicht. Sondern wir sprechen davon, dass ich wirklich mit mir selber im Reinen bin, dass ich mit mir im Einklang bin, dass ich mich annehme, wie ich bin. dass mir sein kann. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme in unserer heutigen Zeit, dass die Leute nicht mit sich sein können. Ja, immer wieder wegspringen mit Social Media, mit Apps, mit Telefon, mit Fernsehen,
Ablenkung, wo es nur
mit
geht.
Arbeit, mit Sex, mit
Genau.
was, mit Drogen, was nicht alles, ja.
Genau, ja. Das ist ja, also ich meine, klar, es durch Denken manifestiert sich noch nichts, aber ich würde sagen, es fängt aber beim Denken an. Wie denke ich über mich selber, ne? Und das ist ja eben die Welt um mich herum ist ein Spiegelbild meiner Gedanken und was ich zum Beispiel von mir selber halte. Wenn ich zum Beispiel eine Person sehe und ich denke, die findet mich blöd, dann ist das ja gar nicht wahr, weil das kann ja nicht sein, weil ich weiß ja nicht, was sie denkt, weil das, was wahr ist, ist, ich denke selber von mir, ich bin blöd und projiziere das in die andere Person rein, ja? Und deswegen ist alles um mich herum nur Projektion. Und das ist ja das, was du sagst. Wenn ich also anfange, mit mir selbst gut umzugehen und gut zu sein, dann muss ich ja zwangsläufig mein Umfeld ändern, weil sich die ganzen Projektionen ja auflösen. Ja? Dann ändert sich halt eben die Wahrnehmung ganz automatisch, ja? Weil ich dann nicht mehr von meine schlechten Gedanken über mich in andere rein projiziere, sondern in dem Fall die guten Gedanken, die ich über mich habe. Ist doch toll. Ja.
Ja, ich glaube, es war also für mich auch ein sehr erhellendes Gespräch. Also ich glaube, es wird auch irgendwie heißen, mein Coming Out als Heterosexueller oder sowas. Als Heterosexueller und Homosexueller oder aus schwul, lesbisch oder LGBTQ. Weil das war für mich so wirklich die Erkenntnis in diesem Gespräch, dass dieser Prozess, dass den jeder durchmachen muss.
Genau, also am Ende des Tages ist es ja nichts anderes, weil was ist denn Homosexuell oder Heterosexualität? Das ist ein Aspekt unseres Lebens. Der wird natürlich durch diesen Begriff Coming Out so groß gemacht, aber das, was jetzt zum Beispiel bei mir die Sexualität ist, was ich nicht integer gelebt habe, ist bei anderen Menschen etwas anderes. Ne? Aber es ist immer irgendein Bereich, deswegen Coming Out betrifft eigentlich uns alle, ja.
Genau. Und das ist doch die schöne Botschaft am Ende. Coming Out betrifft uns alle. Jeder kann und darf sein Coming Out haben, zu was auch immer, am besten zu sich selber.
Genau. Schönes Schlusswort.
Ja, genau. Michael, ich danke dir für das Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht und alles Gute.
Dankeschön.
Tschüss.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst. Und denk daran: Gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.